Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha Blog Podcast Folge 125. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Diamant-Sutra. Die Diamant-Sutra, auch bekannt als Vairocchedika, ist eine der bedeutendsten buddhistischen Texte. Obwohl sie vor über 2500 Jahren niedergeschrieben wurde, enthält sie Weisheiten und Einsichten, die auch für den modernen Menschen von großem Nutzen sind. Sie lehrt, die Illusion der Trennung zwischen Selbst und anderen zu überwinden. Es wird angenommen, dass der Text die höchsten Weisheiten Buddhas enthält und dass er den Grund für die transformierte Erfahrung des Nirvana darstellt. Die Diamant-Sutra betont die Leerheit aller Phänomene und lehrt uns, die Natur der Realität zu erkennen. Sie zeigt uns, dass alles, was wir wahrnehmen, letztendlich eine illusionäre Erscheinung ist und keine feste, unveränderliche Substanz besitzt. Diese Einsicht kann uns dabei helfen, uns von unseren Anhaftungen an äußere Dinge und Vorstellungen zu lösen und inneren Frieden zu finden. Ein weiterer Vorteil des Textes der Diamant-Sutra liegt in der Betonung der Nicht-Anhaftung. Der Text ermutigt uns, uns von unserem Verlangen nach Besitz und Identifikation mit dem Ego zu befreien. Indem wir uns von unseren egozentrischen Begierden lösen, können wir uns von Leiden und Enttäuschung befreien und ein erfülltes Leben führen. Für moderne Buddhisten kann die Diamant-Sutra als eine Anleitung zur Erreichung der Erleuchtung und zur Überwindung von Illusionen und Ego verwendet werden. Der Text betont auch die Bedeutung von Mitgefühl für alle Lebewesen und der Überwindung von Dualismen und der Identifikation mit Konzepten wie Ich und Mein. Der buddhistische Text lehrt auch die Tugend des Großzügigseins. Er erinnert uns daran, dass materieller Besitz und Reichtum letztlich vergänglich sind und keine wirkliche Befriedigung bringen. Stattdessen wird uns hier geraten, unsere Ressourcen mit anderen zu teilen und Mitgefühl zu entwickeln. Durch großzügiges Handeln können wir nicht nur anderen helfen, sondern auch ein Gefühl der Verbundenheit und Zufriedenheit in uns selbst kultivieren. Die Diamant-Sutra fordert uns auf, unsere Herzen zu öffnen und uns um das Wohl aller Lebewesen zu kümmern. Indem wir Mitgefühl entwickeln und großzügig handeln, können wir zu einer positiven Veränderung in der Welt beitragen. Wir erkennen, dass unser Glück und Wohlbefinden untrennbar mit dem Wohlergehen anderer verbunden ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses buddhistischen Textes ist die Betonung der Weisheit. Er ermutigt uns dabei, unsere eigenen Überzeugungen und Vorstellungen zu hinterfragen und eine tiefergehende Einsicht zu entwickeln. Auch erinnert uns die Sutra daran, dass wahre Weisheit jenseits von Konzepten und dualistischem Denken liegt. Durch die Entwicklung von Weisheit können wir ein klares Verständnis von uns selbst und der Welt um uns herum erlangen. Im modernen Kontext kann die Diamant-Sutra als Wegweiser für die Praxis von Achtsamkeit und Meditation dienen, um das menschliche Leiden und die Illusion der Trennung zu überwinden. So kann er auch dazu beitragen, das Verständnis der buddhistischen Ethik und der Bedeutung von altruistischen Handlungen und Fürsorge für andere zu vertiefen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diamant-Sutra auch für den modernen Menschen zahlreiche Vorteile bietet. Sie hilft uns, die Natur der Realitäten zu erkennen, uns von unserem egozentrischen Begierden zu befreien, Mitgefühl zu entwickeln, großzügig zu handeln und dabei Weisheit zu kultivieren. Indem wir diese Lehren in unser tägliches Leben integrieren, können wir ein erfüllteres, friedvolleres und bedeutungsvolleres Leben führen. Der Weg ist im Buddhismus das Ziel. Aus der Diamant-Sutra kommt folgender Text. Was auch immer in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren mag, alles ist nur ein Traum, eine Illusion, ein Tropfen Tau auf einem Grashalm, eine Blase im Wasser, ein Blitz im Himmel, ein vorübergehendes Phänomen. So sollt ihr darüber meditieren. Was bedeutet Erleuchtung? Erleuchtung bedeutet vereinfacht gesagt, zu einem Buddha zu werden. Das heißt, das höchste Maß an menschlicher Entwicklung und Entfaltung des Potenzials zu erreichen. Die Erleuchtung stellt das letztendliche Ziel des Buddhismus dar. Jedes Lebewesen auf der Erde besitzt das Potenzial, diese Erleuchtung zu erlangen. Gegenwärtig sind wir aber wahrscheinlich noch keine Buddhas. Stattdessen durchleben wir ein Leben voller Probleme und ständiger Höhen und Tiefen. Wir sind in dieser Situation gefangen, weil unser Bewusstsein automatisch unwichtige Vorstellungen auf alle Menschen und Dinge projiziert. Wir nehmen diese Projektion dann als die Realität wahr. Wir handeln auf eine Art und Weise, von der wir glauben, dass sie unser wahres Glück bringen würde. Doch das Gegenteil ist der Fall, unsere Handlungen bringen uns nur Leid und Elend. Normalerweise tun wir einfach das, was wir gerne tun, ohne groß darüber nachzudenken, welche Auswirkungen unsere Handlungen auf andere haben. Wir fühlen uns als Mittelpunkt des Universums. Wir denken, dass nur wir zählen. Doch diese Art des Denkens stimmt nicht mit der Realität überein. Unser Denken ist egozentrisch und führt dazu, dass sowohl wir selbst als auch andere unglücklich sind oder werden. Wir müssen die Auswirkungen unseres Verhaltens auf uns selbst und andere Lebewesen erkennen und aufhören, uns destruktiv zu verhalten. Wir müssen verstehen, wie die Dinge wirklich existieren. Dadurch werden uns unsere Projektionen nicht länger täuschen. Wenn wir aufhören, den Projektionen unseres Geistes Glauben zu schenken, hören auch die störenden Emotionen wie Ärger, Hass, Gier und Eifersucht auf, zu entstehen, da sie aus unserer Verwirrung heraus entstehen. Wir werden nicht länger übermäßig und automatisch auf unsere negativen Gefühle reagieren. Um dies zu erreichen, benötigen wir Folgendes: ethische Selbstdisziplin gepaart mit der inneren Stärke, unkluges Verhalten zu vermeiden. Konzentration, um Ablenkung und geistige Trägheit zu vermeiden. Und Weisheit, um zwischen dem, was hilfreich und was schädlich ist, sowie zwischen dem, was wahr und was falsch ist, zu unterscheiden. Emotionales Gleichgewicht, das wir erlangen, indem wir positive Qualitäten wie Liebe und Mitgefühl in unserem Herzen kultivieren. Selbst wenn wir durch die Übung dieses Verhaltens inneren Frieden erlangen, reicht dies nicht aus, um die gegenseitige Abhängigkeit und Verbundenheit aller Lebewesen und Dinge vollständig zu erkennen. Daher können wir uns nie sicher sein, was die beste Art der Unterstützung für andere ist. Um anderen Lebewesen auf kluge Weise helfen zu können, ist es notwendig, dass wir selbst vollständig erleuchtete Buddhas werden. In diesem Zustand projiziert unser Bewusstsein nichts mehr. Wir erkennen klar und deutlich die wechselseitige Abhängigkeit aller Existenzformen und wissen genau, wie wir anderen am besten helfen können. Unser Körper wird mit unbegrenzter Energie erfüllt sein und wir werden in vollendeter Weise mit allen Lebewesen kommunizieren können. Unser Bewusstsein wird alles vollkommen verstehen. Unsere Liebe, unser Mitgefühl und unsere gleichmütige Sorge um das Wohlergehen jedes einzelnen Lebewesens werden so stark sein, als wäre jedes von ihnen unser geliebtes eigenes Kind. In diesem Zustand werden wir uns als Buddhas uneigennützig für das Wohl anderer einsetzen, ohne dabei etwas im Gegenzug zu erwarten. Wir werden keine Geduld mehr verlieren oder ängstlich oder ärgerlich werden können. Weder werden wir uns an anderen Menschen klammern, noch werden wir sie ignorieren, weil wir zu beschäftigt oder zu müde sind. Als Buddhas sind wir allwissend, jedoch nicht allmächtig. Wir können nicht die Leiden anderer beseitigen, sondern können ihnen lediglich durch gute Lehren den Weg weisen und ihnen ein gutes Vorbild sein. Wir müssen ein immenses Reservoir an positiver Kraft aufbauen, indem wir anderen auf selbstlose Art und Weise so gut wie möglich dienen. Wir müssen daran arbeiten, die Realität zu verstehen, indem wir aufhören, sinnlose Vorstellungen auf die Welt zu projizieren. Wir alle haben die guten Voraussetzungen, die Ursachen für die Erleuchtung zu schaffen. Einen Körper und unsere grundlegende menschliche Intelligenz. Genau wie der Himmel von Natur aus wolkenlos und unberührt ist, so ist auch unser Geist und unser Herz von Natur aus unverunreinigt von emotionaler Unruhe oder störenden Gedanken. Wir müssen lediglich unser volles Potenzial zur Entfaltung bringen. Erleuchtung mag als ein fernes Ziel erscheinen, das fast unmöglich oder äußerst schwer zu erreichen ist. Niemand hat behauptet, dass es leicht wäre. Doch wenn wir uns in diese Richtung bewegen, kann dies unserem Leben eine unglaublich tiefe Bedeutung verleihen. Wenn wir die tiefe Verbundenheit mit allen Lebewesen wirklich erfassen, schützen wir uns auch vor Depressionen und Ängsten. Unser Leben wird in voller Blüte stehen, wenn wir uns auf eines der größten Abenteuer der Welt begeben, das Erlangen der Erleuchtung zum Wohle aller Wesen. Der Weg ist im Buddhismus eben das Ziel. Buddha sagte einmal, die Erleuchtung besteht darin, das eigene Selbst zu erkennen, das wahre Selbst, das jenseits von Formen und Konzepten existiert. Erkenne diese Wahrheit und befreie dich von den Fesseln des Egos. In der Erleuchtung findest du den Weg zur wahren Befreiung. Bewusstsein ist wunderbar. Es wäre wirklich wunderbar, wenn wir Menschen endlich unsere veralteten Vorstellungen über das Bewusstsein hinter uns lassen könnten. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von den Neigungen verabschieden, bestimmte Lebewesen als bewusst zu bezeichnen, während andere als nicht bewusst betrachtet werden. Diese Unterscheidung hat oft mehr mit dem Konzept der Artenüberlegenheit und mit religiösem Idealismus zu tun, als mit wissenschaftlichen Fakten oder spirituellen Erkenntnissen. Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit immer wieder versucht, sich selbst als den Mittelpunkt des Universums zu sehen. Dies zeigt sich in der klassischen Literatur, die oft als Grundlage für Geisteswissenschaftsexkurse dient, sowie in den Medien, die uns täglich umgeben. Die Vorstellung von Artenüberlegenheit ist tief in unserer Kultur und in unserem kollektiven Bewusstsein verwurzelt. Und wir nehmen sie oft nicht einmal mehr wahr oder hinterfragen sie. Es wäre ein bedeutender Schritt für uns als Spezies, wenn wir uns von diesem Denkmuster lösen und die Vielfalt und Einzigartigkeit aller Lebewesen vollständig anerkennen könnten. Es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass jedes Lebewesen auf seine eigene Art und Weise bewusst und lebendig ist, unabhängig von unseren subjektiven Maßstäben und Klassifizierungen. Die Wissenschaft hat uns bereits bedeutende Einblicke in die Komplexität des Bewusstseins gegeben. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Tiere und sogar Pflanzen erstaunliche kognitive Fähigkeiten besitzen. Von der Kommunikation und Zusammenarbeit in Bienenschwärmen bis hin zu den komplexen sozialen Strukturen von Elefantenherden gibt es zahlreiche Anzeichen für Bewusstsein und Intelligenz in der Tierwelt. Sogar Pflanzen zeigen erstaunliche Anpassungsfähigkeit und Reaktionen auf ihre Umwelt. Indem wir unsere überholten Vorstellungen über das Bewusstsein überwinden, öffnen wir uns für ein tieferes Verständnis der Welt um uns herum. Wir können beginnen, die Beziehung zwischen allen Lebewesen zu erkennen und anzuerkennen. Statt uns als überlegene Spezies zu betrachten, könnten wir uns als Teil eines komplexen und miteinander verbundenen Netzwerks des Lebens sehen. Diese Perspektive eröffnet uns die Möglichkeit, mit mehr Respekt, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein zu handeln. Indem wir die Vielfalt und Einzigartigkeit aller Lebewesen anerkennen, können wir auch unsere eigene Verbindung zur Natur und zum Universum stärken. Wir sind nicht isoliert oder getrennt von der Welt um uns herum, sondern untrennbar mit ihr verbunden. Jedes Lebewesen, sei es ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze oder ein Mikroorganismus, spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gefüge. Wenn wir diese Tatsache anerkennen und respektieren, können wir zu einem nachhaltigeren und harmonischeren Zusammenleben mit der Natur beitragen. Buddha betonte die zentrale Bedeutung des Bewusstseins für das menschliche Leben und die spirituelle Entwicklung des Einzelnen. Er lehrte, dass das Bewusstsein die Grundlage unserer Wahrnehmung, Gedanken, Emotionen und Handlungen bildet. Durch die Schulung des Bewusstseins können wir ein tieferes Verständnis der Realität erlangen und uns von Leiden und Unwissenheit befreien. Der große Lehrer erkannte, dass das Bewusstsein von der Unwissenheit getrübt sein kann, was zu einem endlosen Kreislauf von Verlangen, Leiden und Wiedergeburt führt. Er lehrte jedoch auch, dass das Bewusstsein die Fähigkeit zur Erleuchtung besitzt, zur Erkenntnis der wahren Natur der Dinge und zur Befreiung von diesem Kreislauf. Um das Bewusstsein zu schulen und zu erweitern, empfahl Buddha verschiedene spirituelle Praktiken wie Meditation, Achtsamkeit und ethisches Handeln. Durch die Entwicklung von Klarheit, Einsicht und Mitgefühl können wir unser Bewusstsein transformieren und zu einer tieferen Erkenntnis gelangen. Buddhas Lehren über das Bewusstsein betonen die Verantwortung jedes Einzelnen, sein Bewusstsein zu kultivieren und einen bewussten Weg des Lebens zu wählen. Indem wir unser Bewusstsein schulen und unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen bewusst werden, können wir einen Zustand inneren Friedens, Harmonie und der Erleuchtung erreichen. Buddha zeigte uns somit den Weg zu einem erfüllten und sinnvollen Leben durch die Entwicklung eines klaren und bewussten Geistes. Und ihr wisst ja, der Weg ist im Buddhismus das Ziel. Buddha sagte einmal, das Bewusstsein ist alles. Es erschafft unsere Realität. Erleuchtung ist ein Zustand vollkommener spiritueller Erkenntnis. Die buddhistische Lehre besagt, dass Erleuchtung ein Zustand vollkommener spiritueller Erkenntnis und Freiheit von Schmerz und Leiden ist. Es geht darum, die Realität zu verstehen, wie sie wirklich ist, und sich von der Negativität, die durch unkluge Handlungen, Gedanken und Wahrnehmungen entsteht, zu befreien. Für einen modernen Menschen bedeutet Erleuchtung auch, sich von den Mustern und negativen Auswirkungen des modernen Lebensstils wie Stress, Angst, Depression und kultureller Erschöpfung zu befreien. Es geht um die Überwindung des Egos, das ständig nach Bestätigung, Macht und Kontrolle strebt, und stattdessen um ein tieferes Verständnis der Verbundenheit aller Dinge. Erleuchtung erfordert ein Bewusstsein darüber, wie man und wer man wirklich ist und wie man in Beziehung zu anderen und zur Welt steht. Es bietet eine Möglichkeit, die Welt um uns herum mit einem Gleichgewicht aus Mitgefühl und klarer Sichtweise zu erleben und uns von der Anhaftung an etwas zu befreien, das uns in unserem Leben bindet. Es ist eine Weltanschauung, die uns hilft, inneren Frieden und geistige Klarheit zu finden. In der heutigen, schnelllebigen und anspruchsvollen Welt hat die Suche nach Erfüllung und innerer Ruhe eine immer größere Bedeutung für den modernen Menschen erreicht. Inmitten des hektischen Alltags und den zahlreichen Herausforderungen sehen wir uns nach einem tieferen Sinn, nach Klarheit und einem Gefühl von Verbundenheit. In diesem Kontext gewinnt die Erleuchtung eine immense Wichtigkeit. Die Erleuchtung ist kein abstrakter Begriff oder ein Konzept, das nur den spirituellen Meistern und Gurus vorbehalten ist. Vielmehr ist sie ein Zustand des erwachten Bewusstseins, der jedem Menschen zugänglich ist. Sie bedeutet, das wahre Wesen der Existenz zu erkennen und die Schleier der Illusionen und Begrenzungen des Egos zu durchdringen. Für den modernen Menschen bietet die Erleuchtung zahlreiche Vorteile. Sie ermöglicht es uns von den Fesseln der Ängste, Sorgen und negativen Gedankenmuster zu befreien. Sie schenkt uns eine tiefgreifende innere Ruhe und Gelassenheit, die uns inmitten des Chaos und der Unsicherheit des Lebens stabilisiert. Durch die Erleuchtung gewinnen wir einen klaren Blick auf unser Lebensziel und Prioritäten und wir erkennen den wahren Wert von Mitgefühl, Liebe und Verbundenheit. Darüber hinaus öffnet uns die Erleuchtung die Tore zu unserem vollen Potenzial. Sie lässt uns unsere einzigartigen Talente und Fähigkeiten entfalten und wirkt sich positiv auf unsere Beziehungen, unsere berufliche Entwicklung und unser allgemeines Wohlbefinden aus. Sie ermöglicht es uns von alten Begrenzungen zu lösen und unsere Kreativität und Intuition auf eine tiefere Ebene zu entfalten. Die Erleuchtung ist auch ein Weg zur Selbstverwirklichung und zur Entdeckung der tieferen Wahrheit über uns selbst und das Universum. Sie eröffnet uns ein weiteres und allumfassendes Bewusstsein und eine Verbindung zu etwas Größerem als uns selbst. Durch die Erleuchtung erfahren wir einen tieferen inneren Frieden und ein Gefühl von Einssein mit allem Leben. Im hektischen und manchmal oberflächlichen modernen Leben ist die Erleuchtung eine Quelle der Stabilität, des Wachstums und der spirituellen Entwicklung. Sie erinnert uns daran, dass das wahre Glück und die wahre Erfüllung nicht in äußeren Umständen zu finden sind, sondern in unserem inneren Sein. Es ist an der Zeit, die Erleuchtung nicht als fernes Ideal oder als exklusives Ziel anzusehen, sondern als einen realisierbaren Zustand des Bewusstseins, der das Leben des modernen Menschen in vielerlei Hinsicht bereichern kann. Indem wir uns auf den Weg zur Erleuchtung begeben, öffnen wir uns für ein erfüllteres, tieferes und bewussteres Leben. Im Buddhismus ist nämlich der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, Erleuchtung besteht nicht darin, nach der Erleuchtung zu suchen, sondern darin, das Suchen aufzugeben. Das Geheimnis von Shaolin. Mythen und Legenden sind zeitlos und das gilt auch für das Shaolin-Kloster, das durch zahlreiche Kampfsportfilme im Westen zu einer legendären Stätte erhoben wurde. Filme wie etwa die Zehn Kammern der Shaolin oder die Tempel des Shaolin versetzen uns in eine Ära, in der das Kloster als Geburtsort der Kampfkunst galt und die erlernten Techniken als unschlagbar angesehen wurden. Die Besonderheit des Shaolin-Klosters wurde hauptsächlich mit der einzigartigen Kampfkunst in Verbindung gebracht. Aber was steckt hinter dieser Einzigartigkeit? Welche Geheimnisse umgibt dieses alte Gemäuer, das bis heute als Wiege aller Kampfkünste gilt und die Herzen von Kampfkunstfans höher schlagen lässt? Wer wie ich das Glück hatte, das Shaolin-Kloster mit eigenen Augen zu sehen und die geheimnisvolle Atmosphäre in sich aufnehmen konnte, die von dieser ehrwürdigen Stätte ausgeht, wird erkennen, dass hier Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinandertreffen. Jeder, der diesen Ort betritt, spürt sofort, dass er etwas Besonderes ist. Die Vergangenheit wird lebendig, wenn man sich an Bodhidharma, auch bekannt als Damo, erinnert, der im Jahr 527 nach China kam. Dieser indische Mönch hatte die Absicht, am Hof von Nanking den Chan-Buddhismus, heute bekannt als Zen, zu lehren. Aber die Begegnung mit dem damaligen Kaiser endete in einem totalen Misserfolg. Er dachte, seine überzeugende und gläubige Art würde auch am Kaiserhof von Nanking großen Anklang finden, aber er hatte sich getäuscht. Enttäuscht zog sich Bodhidharma zurück und verbrachte 9 Jahre in einer Grotte in der Nähe des Shaolin-Klosters am Songshan, einem der 5 heiligen Berge Chinas. Während dieser Zeit widmete er sich ausschließlich der Meditation und praktizierte eine Reihe von Atem- und Übungstechniken, um seine Gesundheit zu halten. In dieser Zeit beobachtete Bodhidharma intensiv das Bewegen und die Techniken verschiedener Tiere im Wald. Er bemerkte, dass sich alle Tiere auf die effektivsten Bewegungen bei Angriff und Verteidigung beschränkten. Der indische Mönch wählte die besten Techniken aus und kombinierte sie zu einer Form, die in erster Linie der körperlichen Ertüchtigung der eher schlanken Mönche diente. Schritt für Schritt wurden diese Techniken vervollständigt und entwickelten sich zu einer Form der Selbstverteidigung. Diese Technik, zusammen mit den heute in China als Qigong bekannten Meditationsübungen, bildet den Ursprung des Shaolin Kung Fus. Die großen Feldherren nutzten jahrelang das Wissen und die Kampfkraft der Shaolin-Mönche, doch diese Kampfkunst war nicht immer nur ein Vorteil für das Kloster. Zeitenweise wurde das Kung-Fu eingeschränkt, da verschiedene Herrscher im chinesischen Reich Bedenken gegenüber den Shaolin-Mönchen hatten. Wer durch die Tempel des Shaolin-Klosters heute geht, begegnet überall Zeugen vergangener Zeiten. Für den aufmerksamen Betrachter wird durch die mythische Atmosphäre der ehrwürdigen alten Meditations- und Trainingshallen die Vergangenheit lebendig. Man fühlt sich in eine längst vergangene Ära zurückversetzt, in der reges Treiben den Alltag prägte. Trainingsübungen, Meditation und Feldarbeit bestimmten damals das Leben der Mönche. Das Shaolin-Kloster hat eine ereignisreiche Geschichte hinter sich. In den Jahren 556, 692 und auch 844 wurde das Kloster teilweise zerstört. Es erlitt 2-mal Brände durch die Mandschuren sowie eine Zerstörung durch einen Kriegsherrn, der mit den fast unbesiegbaren Kämpfern vertraut war und sie fürchtete. Dennoch wurde das Kloster immer wieder aufgebaut. Glücklicherweise beschränkten sich die Brände stets auf einen Teil des Klosters. Im Jahr 1936 brannten die Mandschuren das Kloster erneut nieder und vertrieben die Mönche. Diese flüchteten sich in den Wald und kehrten dann zurück, als die Mandschuren abgezogen waren. Entgegen der Legende wurde das Kloster jedoch nicht vollständig zerstört. Während der Besetzung des Klosters durch die Mandschuren konnten 5 Schüler in letzter Minute fliehen. Es handelte sich um die Mönche Hung, Li, Choi, Liu und Mo. Sie entwickelten 5 Stile: Hunga, Choiga, Liga, Moga und Lioga. Diese Formen wurden bis heute gelehrt und trainiert. Es handelt sich um das sogenannte Shaolin-Boxen, das auf 5 Grundformen basiert: Drache, Tiger, Leopard, Kranich und Schlange. Das Training der Mönche hat in vergangenen Zeiten das Ziel, Körper und Geist gesund zu halten. Im Lauf der Zeit wurden die einzelnen Stile durch jahrzehntelanges Training kontinuierlich weiterentwickelt und spezialisiert. Heute fallen unter den Begriff Kung Fu eine Vielzahl verschiedener Stile. Die Präsenz der zahlreichen Mönche und Schüler, die immer noch im Shaolin-Kloster leben und trainieren, verdeutlicht die Gegenwart. Ihr Ziel ist es, Körper und Geist in Einklang zu bringen und die Kunst des Shaolin Kung Fu zu perfektionieren. Die Zukunft des Shaolin Klosters liegt in der Verbreitung seiner Philosophie und Kampfkunst auf globaler Ebene. Denn das Shaolin Kloster ist nicht nur ein Ort der Kampfkunst, sondern auch des Friedens und der spirituellen Entwicklung. Das Geheimnis des Shaolin Klosters liegt somit nicht nur in einer einzigartigen Kampfkunst, sondern auch in der Verbindung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, sowie der Spiritualität und dem Streben nach Frieden. Die Faszination, die von diesem Ort ausgeht, ist unvergleichlich und wird auch in Zukunft niemals verblassen. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Körper ist der Tempel des Geistes. Halte ihn rein und gesund, damit deine Seele darin wohnen kann. Richtig atmen. Meditation und Atmung sind für Buddhisten immer ein Thema. Heute erfährst du, wie durch bewusstes Atmen eine Steigerung der Entspannung und Vitalität erreicht werden kann. Dein Atem ist ein wertvolles Instrument, das dir dabei helfen kann, Stress abzubauen und innere Ruhe zu finden. Die Kunst des richtigen Atmens kann erlernt werden. Hier zeige ich dir meine Tricks für eine effektive und nachhaltige Atempraxis. Hast du schon einmal beobachtet, wie sich dein Zustand verändert, wenn du von Stress überwältigt bist? Oftmals neigt man dazu, flach in die Brust zu atmen oder in einem unnatürlich schnellen Rhythmus. Es fühlt sich dann an, als ob einem die Luft wegbleibt. Man ist verspannt, hat Kurzatmigkeit, spürt Enge in der Brust oder leidet unter schmerzhaften Verspannungen im Schulter-Nackenbereich oder hin bis zu Kopfschmerzen. Doch der Buddhismus bietet uns ein einfaches, wirksames Werkzeug, um Stress abzubauen und zu entspannen: unser Atem. Ein tiefer Atem beruhigt unser Nervensystem und schenkt uns neue Energie. Und das Schöne daran ist, unser Atem begleitet uns immer. Wusstest du, dass wir im Durchschnitt 10 bis 15 Mal pro Minute ein- und ausatmen und dabei im Ruhezustand etwa 0,5 Liter Luft pro Atemzug aufnehmen? Durch bewusstes tiefes Atmen kann dieses Volumen sogar auf 3 Liter erhöht werden. Wir atmen, solange wir leben, ohne viel darüber nachzudenken. Aber was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir atmen? Und warum ist eine korrekte Atemtechnik so wichtig? Generell haben die Chinesen eine Atmung als eigene Disziplin entwickelt. Beim Qigong atmen wir in der Bewegung, meditativ und energetisch. Über viele Jahre habe ich mich besonders mit meinem Meister Xianzi mit den verschiedenen Ansätzen der Atemtechnik beschäftigt, habe mein tägliches Qigong-Programm, das zwischen 5 und 10 Minuten dauert. Auch war ich ein Schüler des deutschen Atemlehrers Rolf Beinborn, der den erfahrbaren Atem nach den Lehren von Frau Professor Ilse Mittendorf lehrte. Die Atmung war für mich immer ein zentrales Element meines Lebens. Die Bedeutung einer korrekten Atmung für das alltägliche Leben möchte ich anhand einer kleinen Übung verdeutlichen. Stellen wir uns vor, wir stehen vor einer angelehnten Tür, die etwa 30 cm von uns entfernt ist und sich nach außen öffnen lässt. legen wir unsere Handfläche auf die Tür. Beim Einatmen drücken wir nun die Tür auf. Dabei nehmen wir jeden Schritt der Bewegung achtsam wahr. Anschließend lehnen wir die Tür wieder an, legen unsere Handfläche erneut darauf und beim Ausatmen drücken wir die Tür achtsam auf. Konntest du einen Unterschied bemerken? Nun führen wir die Übung erneut durch, aber diesmal beginnen wir mit dem Ausatmen. Das Öffnen der Tür erfolgt erst nach dem Beginn des Ausatmens, nur eine Millisekunde später. Doch nun bestimmt der Atem die Bewegung und nicht mehr die Bewegung den Atem. Was hast du dabei gefühlt? Dieses Prinzip ist auch im Kampfsport von großer Bedeutung, da der Hauptteil der Kraft aus dieser Art der Atmung entsteht. Der Atem führt den Körper und nicht umgekehrt. Beim Einatmen gelangt Luft und Sauerstoff entweder durch die Nase oder den Mund in unsere Luftröhre und von dort in die Bronchien und Lungen, wo ein wichtiger Austausch von Gasen stattfindet. Unsere Zellen nehmen Sauerstoff aus dem Blut auf und geben gleichzeitig Kohlendioxid ab, das dann über die Lunge und die Atemwege den Körper verlässt. Sauerstoff ist von entscheidender Bedeutung für unsere Zellen, da er ihnen ermöglicht, Energie zu erzeugen. In diesem Sinn ist der Atem im Zusammenhang mit Buddhismus unsere primäre Quelle der Energieversorgung. Allerdings nützen wir oft nicht unser gesamtes Lungenvolumen, wenn wir atmen. Besonders in stressigen Situationen fällt es uns schwer, richtig und kraftvoll zu atmen. Unsere Atmung ist flach und kurz, da wir uns dabei nur auf den Brustkorb konzentrieren. Dadurch wird lediglich der obere Teil der Lunge genutzt, anstatt das gesamte Volumen auszuschöpfen und die Einatmung bis tief in den Bauch zu lenken. Dies führt dazu, dass der Körper einerseits nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und andererseits weniger Kohlendioxid abatmet. Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen können die Folge einer solchen fehlerhaften Atmung sein. Die gute Nachricht ist jedoch, du kannst lernen, richtig zu atmen. Grundsätzlich ist es wichtig zu beachten, dass eine ruhige und langsame Atmung durch die Nase empfohlen wird. Im Buddhismus wird zwischen Bauch- und Zwerchfellatmung, die als richtige Atemtechnik gilt, und der Brustatmung, die als falsche Atemtechnik angesehen wird, unterschieden. Bei der Brust- oder Schulteratmung atmen wir flach und oberflächlich, wobei nur der Brustkorb und die Schultern an der Atmung beteiligt sind, anstatt das gesamte Lungenvolumen zu nutzen. Im Gegensatz dazu wird bei der Bauch- oder Zwerchfellatmung der gesamte Brust- und Bauchbereich aktiv einbezogen, wodurch das gesamte Lungenvolumen genutzt wird. Diese Atemtechnik wird als Vollatmung bezeichnet. Durch die Vollatmung nimmt der Körper den meisten Sauerstoff auf. Die korrekte Atemtechnik kann dazu beitragen, Schmerzen zu lindern, Verdauungsbeschwerden zu verbessern und unsere Konzentration zu stärken. Wenn die Zellen ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, fühlen wir uns sowohl körperlich als auch geistig gesünder. Auf meiner Webseite findest du eine Anleitung, wie der richtige Atem zu üben ist. Dazu gibst du in der Suchfunktion die Worte richtig atmen ein und findest eine Anleitung. Wie du ja weißt, ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, immer wenn du dich verloren fühlst, kehre zu deinem Atem zurück. Beobachte ihn, spüre ihn und finde in ihm den Anker für deine Gegenwart. Meditationspraxis. Meditation ist eine Praxis, die dir helfen kann, deinen Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und innere Klarheit zu finden. Hier ist eine kurze Anleitung, um mit der Meditation einmal zu beginnen. Erstens, finde einen ruhigen Ort. Wähle den Ort, an dem du ungestört bist und dich wohlfühlst. Du kannst ein spezielles Meditationskissen oder einen Stuhl verwenden, um bequem zu sitzen. Zweitens, nimm eine bequeme Position ein. Setze dich aufrecht, aber entspannt hin. Du kannst deine Augen schließen oder leicht geöffnet lassen, je nachdem, was sich für dich besser anfühlt. Drittens, atme bewusst ein und aus. Beginne damit, tief und langsam durch die Nase einzuatmen und dann langsam durch den Mund auszuatmen. Fokussiere deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und spüre, wie er in deinem Körper fließt. Viertens, beobachte deine Gedanken. Lass deine Gedanken kommen und gehen, ohne ihnen zu folgen oder sie zu bewerten. Betrachte sie wie Wolken am Himmel, die vorüberziehen, während du weiterhin deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem richtest. Fünftens, fang an, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Du kannst deine Aufmerksamkeit auch auf ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Punkt richten, wie zum Beispiel auf den Atem in deinem Nasenbereich oder das Gefühl deiner Füße auf dem Boden. Dies hilft dir, präsent und konzentriert zu bleiben. Sechstens, bleibe geduldig. Am Anfang kann es schwierig sein, den Geist ruhig zu halten und sich auf die Meditation zu konzentrieren. Sei geduldig mit dir selbst und erlaube dir, ohne Urteil zu sein. Mit regelmäßiger Übung wird es einfacher. Siebtens, setze dir ein Zeitlimit. Wenn du gerade erst anfängst, kannst du mit 5 bis 10 Minuten pro Tag beginnen und die Zeit allmählich erhöhen, wenn du dich wohler fühlst. Das Wichtigste ist, eine regelmäßige Praxis zu entwickeln. Und achtens, integriere die Meditation in deinen Alltag. Versuche, die Meditation in deinen täglichen Zeitplan einzubauen. Es kann hilfreich sein, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort zu meditieren, um eine Routine zu entwickeln. Meditation erfordert Übung und Hingabe, aber die Vorteile können enorm sein. Es gibt viele verschiedene Arten von Meditationstechniken, daher kannst du auch verschiedene Ansätze ausprobieren und denjenigen wählen, der am besten zu dir passt. Buddha sagte einmal, die Meditation bringt Weisheit. Sie lässt uns unsere wahre Natur erkennen. Durch sie wird das Geheimnis des Lebens entschleiert und Friede und Glück werden zum Alltag. In eigener Sache. Wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den Shaolin-Tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen. Möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen, über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch, meine Hörer, wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas, mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin-rainer.de erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank!